SWR 2 Forum.
Heuschnupfen für alle, die neue Pollenplage. Am Mikrofon ist Sonja Striegel. Endlich ist der Frühling da und dann das. Überall Pollen in der Luft und Blütenstaub auf Wegen und Autos. Weil die Pollen aggressiver werden, leiden selbst Nicht-Allergiker unter verstopften Nasen, tränenden Augen, Niesen und Hustenreiz. Fast die Hälfte aller Deutschen ist mittlerweile sensibel. Echten Heuschnupfen haben rund 15%. Dass Pollen allergener werden, liegt an Abgasen, Feinstaub und Ozon. Außerdem trägt der Klimawandel dazu bei, dass sich die Pollenflugzeit ausdehnt. Ist die Pollenplage also auch menschengemacht? Fehlt unserem Immunsystem der Kontakt zur Natur? Warum sind wir überhaupt so anfällig für Allergien? Darüber diskutieren wir heute im SWR 2 Forum. Mit dem Allergologen und Lungenarzt Professor Roland Buhl. Er ist stellvertretender Sprecher des Allergiezentrums Rheinland-Pfalz in Mainz. Herr Buhl, der extreme Pollenflug begann im April. Haben in diesem Frühling besonders viele allergiegeplagte Menschen bei Ihnen Rat und Hilfe gesucht?
In der Tat, ja. Das war ein sehr extremer Einstieg in die Pollensaison in diesem Jahr, bedingt durch das ungewöhnlich frühzeitige Einsetzen einer sehr warmen Witterung mit wenig Regen, sodass sich die Pollen optimal entwickeln konnten und dann auch relativ lange in der Luft sind.
Sind Ihre Patienten alle im engen Sinne Allergiker oder gehören auch Menschen dazu, die nur allergische Reaktionen zeigen? Wo verläuft da die Grenze?
Also da muss ich nun einschränkend sagen, als jemand, der an der Universitätsklinik tätig ist, an der Universitätsklinik Mainz, sehe ich natürlich nur die Spitze des Eisberges, schwerer Betroffene, und das sind natürlich im engeren Sinne klassische Allergiker.
Aber es sind eben nicht alle klassische Allergiker, sondern es leiden auch Menschen, die nicht im engen Sinne Allergiker sind.
Also ich glaube, dass in diesem Jahr viele gemerkt haben, dass sie vielleicht doch ein bisschen allergisch sind, weil eben die Pollenkonzentrationen, auch die Bedingungen doch sehr ausgeprägt waren. Und das sind Menschen, die in Anführungszeichen einem normalen Allergensommer das vielleicht nicht so sehr merken. Aber dieses Jahr waren die Bedingungen so, dass ihnen das dann schon aufgefallen ist.
Über die Bedingungen reden wir dann nachher noch etwas ausführlicher. Professor Claudia Treidel-Hoffmann leitet das Institut für Umweltmedizin am Klinikum Augsburg. Sie forscht auch am Helmholtz-Zentrum in München und sie interessiert sich für die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt. Frau Treidel-Hoffmann, wie weit kann man das sagen? Ist der Mensch mit Schuld am starken Flug aggressiver Pollen?
Ja, im Prinzip ist diese Schuldfrage eine spannende Frage, weil es die Frage, inwiefern der Mensch am Klimawandel mit schuldig ist. Und das kann man mit einem klaren Jein beantworten. Der Mensch ist teilschuld am Klimawandel. Aber warum sind Pollen aggressiver? Sie sind auch aggressiver wegen der Umweltverschmutzung. Und an der ist der Mensch sicherlich mitverantwortlich. Insofern, ja, der Mensch ist verantwortlich dafür, dass die Pollen aggressiver werden.
Dr. Werner Bartens leitet das Wissenschaftsressort der Süddeutschen Zeitung in München. Er berichtet seit Jahren über die Leiden der Allergiker und er bedauert die Entfremdung des Menschen von der Natur. Herr Bartens, Allergien wie Heuschnupfen greifen um sich. Der Mensch entwickelt Abwehrreaktionen gegen blühende Bäume, gegen blühende Gräser. Bedroht die Natur den Menschen?
Naja, ich bedauere das nicht unbedingt. Ich stelle es nur fest oder beobachte es und finde es bemerkenswert. Ich meine, man kann der Natur ja keine zielgerichteten Aktionen unterstellen und genauso wie Krankheiten nicht irgendwie einen höheren Sinn haben. Es fragt ja auch keiner, warum gibt es Fußpilz? Ich finde es nur bemerkenswert, dass nun gerade die Pflanzen, mit denen wir seit Tausenden, zigtausenden Jahren umgeben sind, die quasi unsere engste Umgebung darstellen, also Pflanze und Tier, dass die gerade so häufig Allergien auslösen, also Tierhaare oder eben Pflanzenpollen. Es wird ja auch in der Forschung schon länger diskutiert, wo man sich überlegen kann, was unsere moderne Lebenswelt dazu beiträgt, unsere Entfremdung von der Natur und eben sozusagen das Fehlende, sich im Dreck suhlen und von Anfang an, von klein auf, damit in Kontakt zu sein mit diesen Substanzen.
Sehr viele Menschen leiden in diesem Jahr unter den Pollen, so viele, dass auch die Bild-Zeitung vor ein paar Tagen sogar Tipps gegeben hat, was Allergiker bei einem Niesanfall am Steuer berücksichtigen sollen. Lassen Sie uns also zunächst klären, was die Pollenplage in diesem Frühjahr 2018 so schlimm macht. Der Klimawandel ist als Stichwort schon gefallen. Frau Treidel-Hoffmann, wie beeinflusst der Klimawandel die Menge an Pollen, die in diesem Jahr durch die Luft fliegen?
Ja, also der Klimawandel beeinflusst zum einen die Menge, eben dadurch, dass wir eine Klimaerwärmung haben. Und durch diese Klimaerwärmung fliegen erstmal früher die Pollen und deswegen fliegen sie einfach auch länger. Aber auch die höheren Temperaturen und auch CO2 und Ozon führen auch dazu, dass mehr Pollen fliegen. Länger und mehr, das ist die Zusammenfassung.
In diesem Jahr haben die Birken beispielsweise ein Mastjahr. Sie haben Spitzenwerte an Pollen produziert. Das tun sie im Ruhejahr nicht, das sich mit dem Mastjahr abwechselt. Aber es liegt nicht nur daran, dass in diesem Jahr so viele Bäume ein Mastjahr haben.
Also die Birken hatten in diesem Jahr deswegen auch ein Mastjahr, weil sie innerhalb von kürzester Zeit alles rausgeschmissen haben, was sie haben. Also normalerweise haben wir eine Pollenflugsaison, die für die Birken so über 2 Wochen dauert. Und dieses Jahr, wir haben das insbesondere bei uns in Augsburg beobachtet, innerhalb von wenigen Tagen haben wir einfach massive Birkenpollenkonzentrationen gesehen. Das war einfach kurz und heftig.
Es war der wärmste April seit der Wetteraufzeichnung. Wie ist das denn, so ein Wetter wie in den vergangenen Tagen mit einerseits sehr hohen Temperaturen, dann wieder auch ein Regentag mal dazwischen? Ist das gut oder schlecht für Allergiker?
Der Regen bringt im Prinzip eine Abkühlung für die Pollenallergiker, weil die Pollen weggewaschen werden. Das Problem ist aber, wenn es zu Gewittern kommt. Die Gewitter führen dazu, dass sich ein sogenanntes Thunderstorm-Asthma, also ein Gewitter-Asthma entwickeln kann. Wir gehen davon aus, dass es dazu kommt, dass Pollen aufplatzen und deswegen auch in tiefere Lungenabschnitte kommen können. Und das ist dann gefährlich. Also Regen ist gut, Gewitter ist schlecht.
Das sollte man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich darf hier hinzufügen, Ende letzten Jahres hat es in Melbourne, das ist der dortige Frühsommer gewesen, hat es dort ein solches Gewitterasthma gegeben. Da sind innerhalb von 2 Stunden 9 Menschen gestorben. Einfach weil dann durch die mit Gewittern verbundenen starken Winde extrem viele Pollen nochmal aufgewirbelt wurden. Der Regen, die Feuchtigkeit hat die Pollen platzen lassen. Damit sind diese allergenen Bestandteile optimal zum Tragen gekommen und das hatten die Patienten dann eingeatmet und die konnten gar nicht so schnell in die Notaufnahmen und in die Praxen gehen, wie es dann in der Lunge eng geworden ist. Das hatten wir so in Deutschland noch nicht, aber wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht, kann ich nicht ausschließen, dass wir solche Extrembedingungen auch hier in Mitteleuropa irgendwann bekommen.
Ich finde trotzdem etwas sehr bemerkenswert. Ich bin ein großer Freund von statistisch gut gemachten Untersuchungen und Studien und der sogenannten evidenzbasierten Medizin, die sich also auf wirklich das Belegte und Beweisbare konzentriert. Und das ist alles richtig, was bisher gesagt wurde. Ich habe jetzt nur in meinem kleinen, bescheidenen Einzelfall, ich bin selber leicht pollenallergisch und genau gegen Birken und Hasel. Und ich habe dieses Jahr verhältnismäßig wenig damit zu tun gehabt. Was ich betonen möchte, ist, dass es immer auch darauf ankommt, wie gerade das Individuum aufgestellt ist, wie man so schön sagt, wie empfänglich man gerade ist, ob man sich gerade in einer eher guten Phase befindet oder sowieso irgendwie angestrengter, übermüdeter und sozusagen körperlich ausgelaugter ist. Also auch das ist nicht immer jedes Jahr gleich und auch selbst dann nicht, wenn eigentlich die Bedingungen für Allergiker anstrengende Saison da sind, muss das nicht jedes Mal dazu führen.
Das heißt, Sie waren in einer guten Verfassung.
Das will ich jetzt auch nicht überinterpretieren. Ich habe mich zumindest gewundert, weil ich natürlich gemerkt habe und auch darüber geschrieben habe, es ist alles darauf eingerichtet, dass es besonders heftig für Birkenallergiker wird. Und ich war viel draußen, bin viel Rad gefahren, war viel im Wald und habe es eigentlich kaum Beschwerden gehabt. Dies Jahr im Vergleich zu vor 2 Jahren oder vor 4 Jahren, als ich es mal deutlich stärker erlebt habe.
Frau Treitel-Hoffmann, Sie sind doch auch Allergikerin. Wie ging es Ihnen denn in diesem Frühjahr bis jetzt?
In diesem Frühjahr ging es mir so, dass ich durchaus mehr Symptome hatte als vorher, aber ich habe mich einfach auch darauf vorbereitet. Ich hatte entsprechende Medikation und wusste dann, jetzt kommt der Pollenflug und dann baue ich einfach vor und sprühe dann schon die Medikamente in die Nase und konnte das insofern so ein bisschen abhalten. Herr Barton, Sie sagten, dass es von Person zu Person unterschiedlich ist und das ist genau das, was wir versuchen darzustellen. Wie ist die persönliche Schwelle, was Pollen anbetrifft? Weil was für den einen viele Pollen bedeutet, ist für den anderen gar nicht so viele. Das heißt also im Prinzip auch diese Pollenvorhersagen, heute fliegen viele Pollen, das bringt im Prinzip gar nicht so viel, weil, wie gesagt, für Sie, Herr Bartens, war das gar nicht so viel. Für mich war es viel. Wir brauchen diese persönliche Schwellenwertbestimmung und das ist etwas, was wir derzeit in Augsburg untersuchen.
Aber in diese Polleninformationsdienste geht eine Menge, sage ich mal, Geld, Kapazitäten.
Da geht eine Menge Geld, könnte mehr öffentliches Geld reingehen, aber das sind ja auch keine Echtzeitmessungen, sondern das sind Daten von vor 7 Tagen, die dann auch noch hochgerechnet werden in die Zukunft. Also da können wir noch einiges tun in Richtung Echtzeitmessung. Und auch da haben wir in Augsburg ein Gerät, was in Echtzeit misst. Wir haben 3 Stunden genaue Messwerte in Augsburg, aber das brauchen wir in der ganzen Nation.
Also mehr Forschungsgeld nach Augsburg, oder verstehe ich das falsch?
Das ist genau richtig.
Was wir aber auch Herr dringend
Buhl, oder
brauchen.
Oder nach Mainz.
Oh, Mainz will auch Geld.
Genau. Ja, natürlich immer, gerne. Aber was wir auch brauchen, ist noch ein Verständnis, auch bei unseren Patienten, dass Allergie eben etwas Chronisches ist. Viele Patienten fragen mich immer wieder, wenn die Saison rum ist, jetzt bin ich doch geheilt. Und ich sage dann immer, Allergie und Asthma, das ist wie wenn man ein Problem mit den Augen hat, dann muss man sich damit abfinden, dass man für die nächsten Jahrzehnte eine Brille trägt. Und genauso ist es, wenn man allergisch ist, dann muss man halt akzeptieren, dass man zu bestimmten Zeiten im Jahr und potenziell ganzjährig, wenn man gegen ein Allergen allergisch ist, was es immer gibt, muss man halt dann eine Dauerbehandlung machen. Und das fällt ganz vielen Menschen schwer zu akzeptieren.
Jetzt sind wir schon bei der individuellen Seite der Allergie, des Heuschnupfens. Ich habe noch eine, glaube ich, eine ganz wichtige Frage zu klären, ob allergische Reaktionen des Körpers heftiger sind, wenn eine höhere Pollenkonzentration in der Luft liegt. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, wenn es darum geht, wie sind die Zusammenhänge auch mit dem Klimawandel, auch mit den Umweltschadstoffen. Denn es gibt Pflanzen, die dann mehr Pollen abgeben und in die Luft geben. Frau Treidel-Hoffmann, auch das erforschen Sie.
Genau, die Frage ist, machen eigentlich mehr Pollen mehr Symptome? Das würde man ja einfach mit Ja beantworten. Aber Sie werden wirklich erstaunt sein. Vernünftige Studien dazu, da gibt es kaum Daten. Was wir mal zum Beispiel gemacht haben, wir haben Pollen für eine Zeit lang auf die Zugspitze, auf die Umweltstation Schneefernerhaus gebracht und haben einfach geschaut, wie in dieser Region, wo einfach weniger Pollen sind, ob die Symptome dann zurückgehen. Die gehen zurück und sobald die Patienten wieder in Augsburg sind, gehen die Symptome wieder hoch. Und mit diesem Modell können wir jetzt wunderbar diese Frage beantworten. Also wie viel Pollen machen welche Symptome? Das ist die eine Sache. Die andere Frage ist, wie machen Umweltschadstoffe die Pollen aggressiver? Da haben wir auch wunderbare Daten, sowohl aus der Natur als auch aus Klimakammern. Also wir haben Pollen gesammelt von befahrenen Straßen und aus ländlichen Gebieten und konnten da zeigen, dass höhere Ozonwerte auch mit höherer Aggressivität der Pollen einhergeht. In den Klimakammern haben wir dann nachgestellt, wie Stickoxide, Ozon und auch CO2 zu einer erhöhten Freisetzung von entzündungsfördernden Substanzen führt. Und auch hier können wir zeigen, dass diese Faktoren Ozon und auch Stickoxide und auch CO2 führen zu aggressiveren Pollen.
Das fand ich sehr faszinierend, als das vor Jahren auch mal in München hier festgestellt wurde und man eben Pollen vom mittleren Ring, das ist so ein Autobahnring, mitten durch die Stadt sehr stark befahren, verglichen hat mit eben Pollen im sehr ländlichen oberbayerischen Raum und da diesen doch starken Unterschied entdeckt hat. Also das, was Frau Treidel-Hoffmann gerade gesagt hat, also wie viel eben die Umweltverschmutzung, die Abgase, der Straßenverkehr eben ausmachen, dass die Pollen dadurch aggressiver werden. Das ist sehr beeindruckend, der Unterschied.
Herr Bartens, schön, dass Sie da erinnern. Das war zu der Zeit, als ich noch in München war. Das sind nämlich unsere Studien.
Es gibt diese
Wunderbar.
Studie auch in Berlin, habe ich gelesen. Da wurde geschaut.
Bestimmt auch in Mainz, oder?
Die Richtung haben wir noch nicht geschaut.
Das noch nicht. Aber in Berlin fand ich eben sehr eindrucksvoll. Die Gräserpollen wurden untersucht und die verteilten sich unterschiedlich und zwar an der Stadtautobahn. Da tummelten sie sich ganz besonders gern und oft und weniger im Tierpark mit seinen vielen Pflanzen. Es gibt die Untersuchung auch mit der Ambrosia-Pflanze. Pollen dieser Pflanze wirken aggressiver bei Allergikern, wenn sie vorher Autoabgasen ausgesetzt waren. Und das Resümee liest sich dann so, die Wirkung der Pollen, die wir im Vorbeifahren einatmen, ist also besonders groß. Ist das eine richtige Verkürzung, dieser Satz, oder findet man das vielleicht einfach nur in der Kürze in den Medien zusammengefasst?
Nein, also meine Ambrosia, das Traubenkraut, ist jetzt ein Neophyt, also eine neue Pflanze, die zu uns gekommen ist. Die ist schon mal einfach per se sehr, sehr aggressiv. Aber mit ihr passiert genau das Gleiche wie auch mit den Birkenpollen. Durch Schadstoffe werden diese Pollen aggressiver. Auch das haben wir bei uns am Helmholtz-Zentrum in den Klimakammern zeigen können. Und ja, das stimmt. In der Stadt sind wir dann durchaus mit Pollen exponiert, die einfach aggressiver sind. Ja.
Das ist übrigens ein Punkt, der bisher noch nicht angesprochen wurde. Wenn es weitergeht mit der Erwärmung, dann ist es ganz sicher vorherzusagen, dass wir irgendwann auch andere Pflanzen hier in Deutschland bekommen werden, die es bisher noch nicht gibt, weil es denen zu kühl war und die sich dann bei uns vielleicht in der Zukunft wohler fühlen und dann auch potenziell natürlich dagegen allergische Reaktionen möglich sind.
Die Ambrosia ist ja eine Pflanze, die ist aus Osteuropa hier eingewandert und breitet sich, glaube ich, in Brandenburg vor allen Dingen sehr, sehr schnell aus.
Genau, das Ambrosia breitet sich hier überall da aus, wo Brachflächen sind. Und es gibt ja auch eine Maßnahme, dass man Ambrosia ausreißen soll. Bei uns gibt es diese Maßnahmen auch. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass man solche Maßnahmen ergreift, um diese Neophyten bei uns versuchen einzudämmen.
Es gibt durchaus auch die Vorschläge, keine Birken mehr anzupflanzen in Städten, weil so viele gegen Birkenpollen allergisch sind.
Na, die sind ja auch nicht hübsch und außerdem verkleben sie auch nur die Autos. Also es mögen auch viele Nachbarn nicht, wenn sie da ihre Autos drunter parken. Das kriege ich zumindest in meinem Umfeld immer mit. Das geht gar nicht nur um die Allergien, sondern der andere Aspekt ist auch nicht zu unterschätzen.
Aber es ist natürlich eine interessante Frage, wie man in den Städten auf das Problem der Allergien reagieren kann. Denn offenbar sollte man Maßnahmen ergreifen.
Das ist die intelligente Städteplanung. Die sollte eben auch eben zusammen mit Spezialisten erfolgen, die eben wissen, welche Pflanzen sind Allergen und welche sind eben nicht Allergen. Und da ist eine Maßnahme, eben weniger Birken anzupflanzen, sicherlich eine sinnvolle. Oder wie Grasflächen und wann die gemäht werden. Auch das sind solche Maßnahmen, die dann einfach mit den Spezialisten zusammen entschieden werden sollten. Also bei uns in Augsburg wiederum sind wir bereits involviert in eine Planung eines Stadtbezirkes. Und das ist natürlich wunderbar, um da nachhaltig etwas für die Gesundheit zu schaffen.
Aber da gibt es noch viel Nachholbedarf. Ich weiß es jetzt nicht flächendeckend für ganz Deutschland, aber aus einigen Städten, dass es da eben hauptsächlich nach Optik und weniger nach Gesundheitskriterien wie Allergien geht, sondern nach dem, was eben schön aussieht. Und da ist sicher noch mehr Expertise auch von Seiten der, ja, der Kliniken und Institute, Forschungsinstitute gefragt, dass die da eingebracht wird.
Kann man das denn so unterm Strich und so kurz und knapp sagen, dass es Allergikern in Städten schlechter geht? Auch aufgrund der Umweltgifte an sich, aber auch aufgrund der Umweltgifte, die dann wiederum auf die Pflanzen und die Pollenproduktion einwirken.
Naja, da ist ein anderer Punkt, finde ich, noch ganz wichtig. Das eine ist sicher das mit der Schadstoffbelastung. Das haben wir jetzt ja ausführlich diskutiert. Das andere ist aber ja auch, dass Kinder von Bauernhöfen viel besser, viel stärker geschützt sind, weil die eben schon früh Kontakt im Stall haben, weil die mit Dreck, mit Pflanzen, mit tierischen Substanzen in Berührung kommen. Da ist wohl auch die Rohmilch von großer Bedeutung, dass die davor schützt und dieses ländliche Leben, was eben sozusagen nicht nach Hygiene und Klimatisierung und alles sauber und rein aussieht, das ist etwas, was an sich auch schon ein schützender Faktor ist und was meines Wissens auch die Erklärung dafür ist, dass wir ja auch eine typische Altersverteilung haben. Also wenn wir gucken, welche Menschen pollenallergisch oder überhaupt allergisch sind in Deutschland, dann ist das relativ konstant bis etwa 60, 65 Jahren. Die Generation darüber, die also quasi noch in den Kriegs- und Nachkriegsjahren aufgewachsen ist, die hat das deutlich seltener, wo auch eine plausible Erklärung ist, dass sie eben damals mit mehr, nicht nur mit mehr Keimen und mehr Erregern, sondern auch mit mehr sogenannten Dreck und Substanzen aus Natur und tierischer Umwelt zu tun hat.
Das kann ich nur unterstreichen. Diese Zunahme von Erkrankungen wie Allergie und Asthma wird man langfristig nur unterbrechen können, wenn man das Immunsystem in den ersten Lebensjahren wieder besser beschäftigt.
Darauf kommen wir gleich noch etwas ausführlicher. Ich hätte aber vorher gerne doch noch eine klare Antwort auf diese Frage. Geht es Allergikern in Städten schlechter?
Also das muss man differenziert betrachten. Einmal, man bekommt sicherlich mehr Allergien, wenn man in der Stadt wohnt. Dass also das Stadtleben prädisponiert dafür, eine Allergie zu entwickeln. Aber die Frage ist, habe ich in der Stadt mehr Symptome? Und die kann man ganz klar mit Jein beantworten. Weil wir, wenn wir überlegen, ich habe eine Allergie und gehe jetzt aufs Land, da sind einfach auch mehr Pollen. Insofern kann ich durchaus als Allergiker mehr Symptome auf dem Land haben, weil ich mehr Auslöser dort habe. Aber die Allergie bekomme ich, weil ich in der Stadt lebe und weil ich eine nicht diverse Umwelt habe.
Ich bin da deswegen so penetrant, weil unter anderem von der AOK Stuttgart Zahlen vorliegen. Die AOK beklagt, dass im Vergleich der 44 baden-württembergischen Stadt- und Landkreise Stuttgart die zweithöchste Behandlungszahl bei Heuschnupfen aufweist und vor allen Dingen auch eine hohe Steigerungsrate. Also immer mehr Menschen zeigen die Symptome eines Heuschnupfens und auch bei allergischem Asthma. Und nun gilt Stuttgart als besonders belastet, unter anderem mit Feinstaub.
Ja, also das hat aber natürlich auch noch den Aspekt, also das mag sicher eine Rolle spielen, aber es gibt natürlich auch noch den Aspekt, dass Menschen in der Stadt eher zum Arzt gehen und die Besserverdiener und Besserversteher auch empfindlicher sind, wenn sie irgendwelche Zipperlein oder Beschwerden spüren und die Landbevölkerung da nicht so schnell zum Arzt geht im Durchschnitt. Also auch das ist auch eine soziale Frage, nicht nur eine allergologische und medizinische.
Das stimmt sicherlich, was Herr Barton sagt. Hinzu kommt einfach, auf dem Land habe ich eben nur den Auslöser. In der Stadt habe ich den Auslöser plus die Schadstoffe. Und die Schadstoffe führen einfach dazu, dass sie eben nicht nur auf den Pollen wirken, sondern auf den Menschen auch direkt und machen einfach schon per se eine Entzündung an der Schleimhaut, machen schon per se einen Barrieredefekt, machen die Haut zum Sieb und die Schleimhäute undicht. In der Stadt habe ich eben zwei Effekte, den direkten Effekt der Umweltschadstoffe und den indirekten über die Pollen.
Herr Buhl, das ist Ihr Spezialgebiet, die unteren Atemwege und auch das Asthma.
Das Problem mit den Allergien ist ja, dass man die Beschwerden da sehr schlecht quantifizieren, also nach Maß und Zahl fassen kann. Da können Sie ja nur fragen, wie sehr juckt es denn heute in der Nase. Beim Asthma können Sie das messen. Die Funktion der Lunge können wir sehr gut messen. Und da zeigt sich immer wieder, dass Kinder mit Asthma zum Beispiel, die in Städten in der Nähe von viel befahrenen Straßen wohnen, dass da die Erkrankung ausgeprägter ist und dass die eher Symptome bekommen als jetzt Kinder, die zum Beispiel in Reinluftgebieten leben. Da ist ein direkter Zusammenhang sehr leicht nachweisbar.
Und die Gefahr, an Asthma zu erkranken, ist doch besonders hoch bei Menschen, die bereits unter einer Pollenallergie leiden.
Ja, da kommt es zum sogenannten Etagenwechsel. Wenn also die Erkrankung von der oberen Etage, sprich Nase, Augen und obere Atemwege, runter in die Lunge rutscht. Und das passiert bei rund einem Drittel aller Menschen, die gegen irgendetwas allergisch sind.
In welchem Maß der Mensch mit seiner Lebensweise auch die aktuelle Pollenplage mitverantwortet, darüber diskutieren wir heute im SWR2-Forum Heuschnupfen für alle, die neue Pollenplage. Obwohl immer mehr Menschen auf Pollen und Schadstoffe allergisch reagieren, trifft es ja beileibe nicht alle. Und die Wissenschaft ist genau diesen Fragen auch auf der Spur. Wie entstehen eigentlich Allergien? Und dabei spielen die ersten Lebensjahre eines Menschen eine wichtige Rolle. Also was ist ein Kind? Wie viel Kontakt zur Natur hat es? Wie hoch sind auch die Hygienestandards? Ganz kurz ist das schon erwähnt worden. Ich glaube, so einfach kann man es nicht sagen, dass man sagt, setz dein Kind ab und zu mal in den Matsch, lass es auch mal ein Förmchen aus dem dreckigen Sandkasten in den Mund nehmen und dann trainiert das schon das Immunsystem. Also was macht das kindliche Immunsystem fit?
Das ist eine Frage, die jetzt zurzeit sehr viele Wissenschaftler umtreibt. Was wie ein roter Faden durch die Ergebnisse zieht, ist, dass Diversität gut ist. Diversität der Umwelt, mikrobielle Diversität, aber auch Ernährung. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass je diverser die Ernährung im ersten Lebensjahr ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder eine Allergie, eine Neurodermitis oder auch ein Asthma entwickeln. Und das widerspricht den Richtlinien, die wir Ärzte noch vor 10 Jahren dem Patienten gegeben haben, wo wir gesagt haben, langsame Einführung von Nahrungsmitteln. Das hat sich um 180 Grad gedreht und ist auch bereits eingezogen in die Richtlinien, wo wir sagen, divers ernähren. Und das Gleiche gilt eben auch für die Umwelt. Es scheint wirklich so zu sein, dass Tierkontakt vor Allergien schützt. Diversität der Umwelt ist gut.
Wenn Helikoptereltern ihre Kinder mit dem Auto in den Kindergarten fahren, dort wieder abholen, wenn die dann unter Aufsicht irgendwie Musikunterricht haben oder eben nur zu Hause sind, statt irgendwie wie früher, ich will nicht alles idealisieren, aber wo man eben bis zum Sonnenuntergang dann draußen gespielt hat und alles Mögliche angestellt hat und eben auch mit allen möglichen Substanzen in Kontakt kam, dann ist das natürlich schon etwas anderes als eine terminlich geplante und regulierte Kindheit, wie sie heute häufig bei vielen Kindern der Fall ist, in klimatisierten, hygienisch sauberen Räumen. Ich meine, allein dieses Aufkommen von diesen Hygienesprays fürs Badezimmer und so ein Unsinn. Also da tun wir natürlich schon sehr viel, was es auch verhindert, dass wir mit der Vielfalt in Kontakt kommen. Wenn man dann noch das vergleicht mit Daten aus sogenannten Entwicklungsländern, in denen eben ein naturgemäß und auch, natürlich ist das nicht immer schön für den Alltag und das Leben, aber was die Allergieneigung angeht, ist das natürlich etwas, wo die mit viel mehr Substanzen trainiert werden, die Kinder und Menschen dort und deswegen Allergien dort auch seltener sind.
Da haben wir ja ein wunderbares Beispiel in unserer jüngeren Vergangenheit. Entgegen der allgemeinen Annahme, in der DDR war die Luft durch Kraftwerke, durch bestimmte Autos und Und Ähnliches war die nicht sauber. Und man dachte, eigentlich müsste es in der DDR ganz viele Allergien und Asthma geben. Und genau das Gegenteil war der Fall, weil die Kinder in der DDR spätestens mit eins in die Grippe kamen, weil die Eltern dann wieder arbeiten mussten. Und damit hat natürlich, wenn ein Kind eine Rotznase hatte, immer gleich das halbe Viertel eine Rotznase. Und damit wurde das Immunsystem so nachhaltig beschäftigt, dass die Allergie- und Asthma-Häufigkeit in der DDR sehr niedrig war. Und das hat sich dann in 15, 20 Jahren nach der Wiedervereinigung perfekt angeglichen, weil die drüben, in Anführungszeichen, lieb gemeint, natürlich unseren Lebensstil, Zentralheizung, alles sauber, man wischt mit dem, Sie haben es gerade gesagt, Desinfektionstüchlein ab, wenn das Förmchen im Kind mal in den Sandkasten fällt. Dieser Lebensstil wurde gerne übernommen, hat dazu geführt, dass die jetzt genauso viele Allergien und Asthma haben wie wir hier im Westen.
Das ist eine ganz spannende Studie gewesen, die eben genau das gezeigt hat, dass im Osten weniger Allergien waren. Klar, das waren auch die Krippenplätze. Es war aber auch, und das ist ganz, ganz spannend, es wurde ganz klar korreliert auch zur Keuchhustenimpfung, die im Osten nämlich weitergeführt wurde, aber im Westen gestoppt wurde. Das konnte ganz klar verbunden werden, dass hier die Keuchhustenimpfung protektiv war bezüglich der Entwicklung von Asthma und auch von Rhinitis.
Kontakt zu Tieren haben Sie auch schon erwähnt, Frau Treidel-Hoffmann. Reicht denn da ab und zu mal ein Urlaub auf dem Bauernhof?
Das reicht sicherlich nicht, aber da gibt's auch ganz spannende und irgendwie auch wirre Ergebnisse, die dann sagen, zwei Hunde sind besser als ein Hund, die Kuh ist protektiv, aber das Schaf nicht. Das zeigt einfach, dass wir da wunderbare Daten haben, die wir aber am Ende noch nicht so richtig verstehen, weil epidemiologische Studien bringen immer Korrelation. Das heißt also, Bauernhofleben korreliert mit einer reduzierten Empfänglichkeit mit Allergien, ist aber keine Kausalität. Was genau ist es am Bauernhofleben, was uns davor schützt? Es sind viele Faktoren und ein einmaliger Besuch im Urlaub auf dem Bauernhof wird die Allergiekarriere nicht ändern.
Und was ist mit dem täglichen Glas Rohmilch, Herr Bartens? Das war ein Vorschlag aus einem SZ-Artikel von Ihnen. Vorbeugend täglich ein Glas, am besten frisch vom Euter, von der Kuh abgezapfte Milch.
Naja, ich fand das dann spannend, interessant, wie weit dann Forscher der hiesigen Kinderklinik vom Hauenerschen Kinderspital gegangen sind, die dann wirklich identifizieren wollten, ja, was ist es denn, was dieses Bauernhofleben so gesund macht? Und die sind dann auf zwei Faktoren gekommen. Und das eine waren offenbar die Inhaltsstoffe der Rohmilch. Sie können nicht genau sagen, welche im Detail, aber es ist offenbar die Rohmilch und eben nicht die behandelte Milch, die vieles enthält, was so die Vielfalt ausmacht und das Immunsystem dann entsprechend trainiert. Und die haben dann sogar den Dreck von den Stallwänden abgekratzt, um zu gucken, sind darin vielleicht Substanzen enthalten? Also weil eben deutlich an diesem Bauernhofleben war, dass es offenbar besonders die Milch und eben dass der regelmäßige Aufenthalt im Stall war. Also streichelt so beim Ferien auf den Bauernhof reicht nicht, sondern man muss auch in den Stall gehen und ausmisten oder melken oder da sich halt anderweitig betätigen und das möglichst die ganze Kindheit lang. Das scheint offenbar zu schützen.
Damit das Immunsystem auch wirklich was zu tun bekommt, kann ich nur zustimmen.
Das Immunsystem soll also im besten Fall in jungen Jahren lernen und sich gegen alle möglichen Erreger wappnen. Wie ist das mit dem Erwachsenen-Immunsystem? Kann man das nicht auch trainieren?
Doch, kann man. Da gibt es ja diese wunderbare Behandlung für Menschen mit Allergien, die sogenannte Immuntherapie, wo wir die eigentlich ja Beschwerden auslösenden Stoffe zunächst in ganz niedrigen Mengen und dann immer höher unter die Haut spritzen oder inzwischen kann man es auch unter die Zunge lutschen und damit den Körper nach und nach dran gewöhnt. Wir gewöhnen also das Immunsystem daran, dass so etwas, was gibt es harmloseres als eine Birkenpolle, dass eine Birkenpolle tatsächlich harmlos ist. Und das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, um langfristig als Patient das dauerhaft loszuwerden.
Aber da habe ich jetzt noch eine Frage, auf die ich in all den Jahren noch keine Antwort bekommen habe. Nützt es dann Frau Treidel-Hoffmann und mir als leichten oder mittleren Allergikern, wenn wir beispielsweise zusätzlich jeden Morgen vor Arbeitsbeginn eine halbe Stunde oder eine Stunde durch den Wald spazieren und uns so daran gewöhnen? Oder ist das eher was, was dann mehr Symptome provoziert und unsere Beschwerden verschlimmert?
Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, weil es diese Untersuchung nicht gibt.
Aber Sie sind doch auch selber Pollenallergiker. Haben Sie es mal selber ausprobiert?
Also ich versuche, weil ich weiß, dass mir das gesundheitlich hilft, ich versuche jeden Tag eine halbe Stunde draußen zu joggen oder Fahrrad zu fahren. Und das hat bisher gegen meine Allergie, die extrem ist, mir geht's wie Ihnen in München, ich habe auch Birke, Erle, Hasel, das hat bisher dagegen leider noch nicht geholfen.
Ich glaube aber, was Herr Bartens vielmehr sagen will, man führt ein gesunder Lebensstil vielleicht dazu, dass wir vor Allergien uns schützen oder auch da Einfluss nehmen können. Und ich glaube, dass wir da noch einiges forschen müssen. Und zwar diese Verbindung zwischen Nervensystem und Immunsystem. Wir führen ja sehr gerne auch diese Studien zur Hyposensibilisierung durch. Ein Problem, das wir immer haben bei diesen Studien, ist, dass wir einen extrem hohen Placebo-Effekt haben. Das heißt, allein schon die Tatsache, dass jemand weiß, hier kümmert sich jemand um eine Allergie, führt schon dazu, dass wir eine Reduktion von Symptomen haben. Lass uns doch mal bitte diesen Placebo-Effekt verstehen. Da passiert ja irgendwas im Nervensystem, was das Immunsystem reguliert. Und die Allergie scheint eine Erkrankung zu sein, die sehr empfänglich ist für diesen Placebo-Effekt. Wenn wir das wirklich molekular darstellen können, das wäre die Revolution.
In anderen Bereichen wird da ja schon sehr viel geforscht zum Placebo-Effekt. Das ist ein spannender Punkt, weil das eben nicht bedeutet, was häufig von Laien so falsch verstanden wird, die bilden sich das nur ein oder die simulieren nur, sondern nein, nein, das hat bis zu 30-40% zum Beispiel Wirkung bei der Schmerzlinderung. Also in anderen Bereichen wird versucht, auch den Placebo-Effekt viel gezielter noch einzusetzen und dem auf die Spur zu kommen.
Also das heißt, ich tue etwas für mich. Ich glaube daran, dass das, was ich tue, mir helfen wird. Und was es dann im Endeffekt ist, ob es einfach nur eine rote Zuckerkugel ist oder eine Spritze oder der tägliche Spaziergang durch den Wald. Es ist doch entscheidend, dass ich daran glaube, dass mir etwas hilft.
Da muss der Kollege aus Mainz noch mehr an seine Joggingrunde glauben, dann hilft sie ihm auch besser.
Wahrscheinlich vielleicht da nicht, aber ansonsten haben Sie völlig recht. Und dass Sie recht haben, zeigt auch die deutsche Sprache, die dafür sogar Wörter und Begriffe erfunden hat. Das schnürt mir die Kehle zu, das raubt mir den Atem, das lastet mir zentnerschwer auf der Brust, macht überall deutlich, dass es eine gewisse Vernetzung zwischen Atmen und Gehirn gibt. Und wenn man im Gehirn, Sie haben sehr schön gesagt, einen gewissen Wohlfühleffekt erzeugt, weil man sich zum Beispiel intensiver um einen Patienten kümmert, führt das dazu, dass bestimmte Atembeschwerden weniger werden.
Kennen Sie das aus Ihrer Behandlung der schweren Allergiker, Herr Buhl, dass es wichtig ist, wie viel Zeit Sie auch für die Patientin oder den Patienten haben?
Das ja. Auf der anderen Seite gilt auch, dass diese Scheineffekte, der Placebo-Effekt wird umso weniger wichtig, je kränker die Menschen sind. Also jemand, der jetzt eine leichtgradige Allergie oder ein leichtgradiges Asthma hat, den kann man durch Streicheleinheiten, und auch das bitte nicht falsch verstehen, dem kann man da schon wirksam helfen. Aber wenn Sie jemanden haben, der jetzt auch wieder im Wortsinne aus dem letzten Loch pfeift, da spielt der Placebo-Effekt fast keine Rolle mehr. Hier brauchen wir hochwirksame Medikamente.
Wie ist es mit Stress? Stress wirkt auf das Immunsystem, das ist auch bekannt. Und ich glaube, es gibt auch Hinweise, dass psychosoziale Faktoren mitspielen können, wenn ein Mensch eine Allergie entwickelt.
Wir haben in Augsburg eine Studie gemacht zu psychosozialen Aspekten und Allergien und können da auch wiederum Korrelationen finden. Wir haben da 2000 Patienten befragt mit Allergien und finden dort Korrelationen mit Stress, mit Burnout und mit einer sogenannten Typ-D-Persönlichkeit. Das ist so ein bisschen ein trauriger Persönlichkeitstyp. Das sind Korrelation und nicht Kausalitäten. Ich kann jetzt nicht sagen, dass wenn man traurig ist, dann kriegt man eher eine Allergie oder wenn man eine Allergie hat, dann ist man eher traurig. Das heißt nur, dass da ein Zusammenhang ist, den man besser molekular verstehen muss. Aber ich glaube, dass diese psychosozialen Aspekte eine ganz große Rolle spielen bei dem Thema Allergien.
Ja, aber es gibt ja das große Forschungsfeld der Psychoneuroimmunologie, wo also geschaut wird, welche seelischen Zustände wirken sich wie auf unser Denken, auf unsere Nervenverbindung, aber eben auch auf unser Immunsystem aus. Und aus anderen Bereichen kann man zumindest messbare Effekte feststellen, dass Leute, die stark gestresst sind, stark beansprucht sind, bestimmte Stoffe im Immunsystem weniger aufweisen, dass dort die Konzentration gesunken ist oder dass die Wundheilung eingeschränkt ist bei Menschen, die unter starken Belastungen stehen. Also diese Beobachtung gibt es schon. Man würde sie gerne nur noch nutzbarer machen, noch therapeutisch hilfreicher einsetzen.
Man sieht also, es handelt sich um ein sehr komplexes Zusammenspiel und die individuelle Seite bei den Allergien scheint mir ja eine sehr wichtige zu sein und vielleicht auch die, die am schwersten zu erforschen ist. Aber wer unter einer Pollenallergie leidet, der möchte natürlich dann irgendwann doch auch gerne Hilfe erhalten. Er kann auch Hilfe erhalten. Man muss aber abklären, ob es sich wirklich um eine Allergie handelt oder vielleicht einfach nur auf eine etwas empfindlichere Reaktion, wie wir es gerade hatten in diesem Frühjahr bei der großen Pollenplage. Wie klärt man das überhaupt ab?
Also das ist relativ einfach. Da gibt es die Allergieteste, die ja schon angesprochen wurden. Das gehört für mich bei Menschen, die entsprechende Beschwerden haben, einfach zur Grunduntersuchung. Das dauert 20 Minuten, das hat keine Nebenwirkungen, das kann man bei jedem machen, das ist nicht sehr teuer. Und das sollte man, wenn man entsprechende Beschwerden hat, bei seinem Arzt auch durchführen lassen. Da kann man feststellen, ob ein Mensch im Prinzip auf eine Substanz allergisch ist. Das heißt dann, wenn ein solcher Test positiv ist, nicht zwingend, dass man auch entsprechende Beschwerden hat. Aber es zeigt zumindest, dass unser Immunsystem in der Lage ist, diese eine Substanz, die dann identifiziert wird, als fremd zu erkennen und darauf potenziell mit Beschwerden zu reagieren. Das kann man auch durch eine Blutabnahme dann in einem Reagenzglas machen, idealerweise beides. Und wenn das dann zu dem Beschwerdemuster passt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Allergie zugrunde liegt, sehr hoch. Kostet wenig, ist nicht sehr aufwendig, kann eigentlich jeder Arzt machen, muss man kein Spezialist sein.
Alles richtig, würde nur gerne noch betonen, da gibt es noch viel Unsinn im Internet und in Apotheken frei verkäuflich. Also das sollte man schon ärztlicherseits dann machen lassen. Da gibt es sonst auch viel Geschäftemacherei mit unseriösen Tests, leider.
Völlig richtig.
Herr Bartens, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Und zwar muss man da nochmal klarstellen, dass es zwei unterschiedliche Dinge gibt. Es gibt einmal den Nachweis, dass das Immunsystem scharf gestellt ist. Das heißt, wir haben spezifische Antikörper im Blut. Das heißt aber nur, das Immunsystem ist scharf gestellt. Ich habe noch keine Allergie und das muss auch keine Konsequenz dann haben. Und was Herr Buhl meinte, dass wir dann einen Allergietest machen, wie zum Beispiel einen Pricktest oder eine Provokation in die Nase. Und erst dann, wenn wir da Symptome sehen, dann liegt eine Allergie vor. Das andere heißt nur, wir sind sensibilisiert bzw. das Immunsystem ist scharf gestellt.
Wenn die Diagnose dann feststeht, da gibt es auch praktische Tipps und Strategien, wie zum Beispiel im Haus bleiben bei geschlossenen Fenstern und Türen oder regelmäßig die Wäsche waschen vor dem Schlafen, auch die Haare gut ausbürsten oder am besten auch waschen, getragene Kleidung nicht mit ins Schlafzimmer nehmen. Hilft das bereits wesentlich?
Das sind so Maßnahmen, die wir sehr gerne unserem Patienten empfehlen. Also wie Sie sagten, Haare waschen oder eben auch einfach, wenn ich weiß, heute ist der Pollenflug hoch und dann schaue ich mal einfach auf die Vorhersagen, dann sollte ich wirklich an diesem Tag vielleicht versuchen, drin zu bleiben beziehungsweise eben keinen Sport zu machen. Auf der anderen Seite haben die Berliner und auch wir darstellen können, dass diese Empfehlung, zum Beispiel nachts zu lüften, nicht immer so sinnvoll ist, weil wir gerade in Augsburg haben wir die höchsten Pollenwerte von Birken zum Beispiel nachts um 12 gesehen. Das bedeutet, dass eben dieses Nachtslüften auch nicht unbedingt sinnvoll ist. Da müssen wir eben
in
auch
Augsburg
genauer hinschauen.
In Augsburg ist alles anders.
Naja, Herr Buhl, wie ist es in Mainz?
Mainz ist in
da
der Hinsicht,
keiner.
Ja, messen tun wir es nicht, aber man merkt es natürlich in der klinischen Erfahrung. Und Mainz ist zum Beispiel dadurch geplagt, dass wir ein im Prinzip ja tolles Klima haben. Der Rhein umfließt uns. Im Wortsinne. Und es führt dazu, dass es hier oft im Frühjahr schon relativ früh mild ist. Das heißt, bei uns fängt die Hasel immer sehr früh an und auch die Birke kommt immer relativ früh. Von daher leiden wir auch so ein bisschen unter spezifischen Besonderheiten hier in Mainz. Aber die Maßnahmen, die Sie angesprochen haben, das ist alles sinnvoll. So am Anfang und am Ende, wenn die Belastung relativ gering ist, ich merke es an mir selber, so zu Zeiten des maximalen Pollenfluges, da komme ich zumindest ohne meinen Nasenspray und vor allem ohne meine Augentropfen nicht aus.
Frau Treidel, Hoffmann, Sie haben auch schon angedeutet, dass Sie sich auch mit Medikamenten wappnen. Was machen Sie?
Also ich habe eine Hyposensibilisierung durchgeführt. Das ist diese Immuntherapie, die Herr Buhl anmerkte, was wirklich eine Allergie heilen kann. Das andere ist, dass ich wirklich auch kortisonhaltiges Nasenspray in die Nase gebe oder Antihistaminika nehme beziehungsweise auch Augentropfen nehme. Also ich versuche wirklich meine Schleimhäute so ein bisschen abzudecken mit Medikamenten und das hilft sehr gut. Und mein Sohn, der jetzt bei einem Baumprojekt die Birke ausgewählt hatte, hat natürlich jetzt auch in diesem Jahr eine Birkenpollenallergie entwickelt. Also das ist echt spannend.
Viele haben ja Angst vor den Medikamenten, weil sie befürchten, dass die so müde und schlapp machen.
Also diese Angst ist zumindest für das, was man in die Nase sprüht und was man in die Augen tropft, unbegründet. Es gibt Menschen, die auf Tabletten, die man deswegen idealerweise auch immer am Abend nimmt, die damit etwas Müdigkeit reagieren. Da gibt es aber verschiedene Präparate, kann man mal probieren, ob das für alle der Fall ist. Und was ich hier ganz laut und klar und deutlich sagen möchte, Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Sie auch, so wie ich auch, ein kortisonhaltiges Nasenspray verwenden. Das ist ohne Wenn und Aber das beste und wirksamste Mittel, um solche Probleme zu beseitigen. Und dieses Kortison, was man in die Nase sprüht oder in die Lunge inhaliert, hat nichts von den Nebenwirkungen, von denen Menschen Angst haben, wenn sie Kortison als Tablette schlucken. Also schlucken, Achtung, sprühen in die Nase und in die Lunge, kein Problem.
Und die Hyposensibilisierung, wann ist die angezeigt?
Die Hyposensibilisierung muss natürlich dann gemacht werden, wenn keine Pollen fliegen. Das heißt, ich muss mich im Winter und im Spätherbst darauf vorbereiten, auf die Birkenpollenallergie. Da kann ich meine Hyposensibilisierung machen. Und das wird in 3 aufeinanderfolgenden Jahren zum Beispiel gemacht. Und dann kann ich wirklich meine Allergie heilen.
Richtig. Und die Hyposensibilisierung sollte man so früh als möglich machen. Das heißt, wenn jetzt gerade eben ist angesprochen worden, ein Kind eine Birkenpollenallergie entwickelt, wenn es dann wirklich eine relevante Allergie ist, dann würde ich raten, nochmal, ich bin kein Pädiater, aber ich kenne natürlich die Richtlinien, dann würde ich raten, so früh als möglich sowas zu machen. Denn wenn Sie erstmal gegen alles, was da kreucht und fleucht, allergisch sind, dann noch ein Allergen rauszukegeln oder auch nur eine Gruppe von Allergenen, das ist nicht mehr so erfolgversprechend. Je früher, wenn es nur wenige Allergene sind, je früher, je besser. Ich habe das am eigenen Leib erlebt. Meine Frau und ich, wir sind beides Allergiker. Ich habe sie noch als Studentin hyposensibilisiert. Bei ihr hat es perfekt funktioniert. Bei mir war es schon ein kleines bisschen zu spät. Bei mir hat es nicht mehr funktioniert. Deswegen leide ich bis heute.
Man muss aber dranbleiben. Das ist ja aufwendig. Das ist keine Therapie, die man 2 Wochen durchzieht, sondern das muss man in gewissen Abständen ja auch wiederholen.
Ja, und das muss über mindestens 3 Jahre, das ist gerade schon angesprochen worden, das muss man über mindestens 3 Jahre machen. Und das Problem ist, dass es wenige Menschen wirklich durchhalten. Und der Hauptgrund, warum eine Immuntherapie nicht funktioniert, hat nichts mit der Behandlung zu tun, sondern einfach mit dem mangelnden Stehvermögen des Patienten.
Kann denn eine individuelle Pollen-App einem auch helfen, dass man weiß, wann fliegt was, wo und in welchem Umfang? Die sind ja auch mittlerweile recht beliebt.
Die Pollen-Apps, die sind sicherlich sehr sinnvoll. Die sind einmal sinnvoll, damit ich mich selbst informieren kann, aber da muss natürlich auch die Polleninformation noch mal ein bisschen genauer werden. Wie in Bayern, jetzt sprechen wir mal über Bayern, entwickeln hier gerade vom Umweltministerium und Gesundheitsministerium unterstützt ein elektronisches Pollennetzwerk, wo mehrere automatische Pollenmonitore aufgestellt werden und wir dann Pollen in Echtzeit messen. Das heißt, hier wird die Polleninformation in Bayern sicherlich in Zukunft besser werden. Das sollte sicherlich auch in der ganzen Nation bald kommen. Aber auf der anderen Seite sind diese Pollen-Apps natürlich auch für uns Forscher sinnvoll, weil ich dann mich, was wir auch anfangs mal besprochen hatten, diese persönlichen Schwellenwerte besser bestimmen kann. Das, was für Herrn Bartens dieses Jahr eben wenig Pollen bedeutete, war für mich ja ganz viel. Das heißt also, diese individuellen Schwellenwerte, die können wir durch diese Pollen-Apps auch in Zukunft dann durch Forschung besser bestimmen.
Wir haben jetzt länger über die individuelle Seite der Allergien gesprochen, aber wir hatten natürlich angefangen und gefragt, inwiefern Klimawandel und Umweltgifte die Pollen verändern und somit auch auf die Allergiker wirken. Kann man denn sagen, jeder kann etwas dafür tun, dass Allergiker weniger leiden, indem man sein Auto stehen lässt?
Ja, also das kann man ganz klar mit Ja beantworten.
Ja, ich wollte dem auch zustimmen, dass es natürlich aus vielerlei Gründen sinnvoll ist, gesundheitlichen Gründen, weil man sich dann mehr bewegt und weil es zudem natürlich auch für die Allergieneigung besser wäre. Ich glaube, man kann das wirklich gut zusammenfassen. Menschengemacht ist vieles, was mit Allergien zu tun hat. Unsere Entfremdung in unserem Lebensalltag hauptsächlich, die verlängerte Pollenflugzeit durch die Klimaerwärmung und die durch die Umweltverschmutzung bedingte höhere Aggressivität der Pollen. Also wir haben da mindestens 3, 4 Faktoren, wo wir sagen können, na klar ist das auch stark von Menschen beeinflusst.
Warum manche Menschen allergisch auf ihre Umwelt reagieren und warum der Körper die Natur als Feind erlebt und sich gegen sie wehrt, das so richtig erklären kann die Forschung noch nicht. Abschließend habe ich noch eine Frage. Haben Allergien irgendeinen positiven Sinn in evolutionsbiologischer Hinsicht?
Das ist eine spannende Frage. Das ist
ehrlich gesagt, Herr Buhl hat seine Frau offenbar so kennengelernt.
Das ist richtig. Das ist ein ganz positiver Nebeneffekt, ja.
Es gibt sogar in Wien eine Arbeitsgruppe, die Allergo-Onkologie sich nennt. Es gibt die Hypothese, dass Allergiker weniger an Krebserkrankungen leiden. Diese Daten sind jetzt nicht nachhaltig bewiesen, aber es gibt durchaus die Idee, dass es wirklich durch dieses IgE, dieser Antikörper, der bei Allergikern produziert wird und auch gerade eine Untergruppe von weißen Blutkörperchen, die Eosinophilen, dass die anscheinend wirklich eine protektive Rolle vielleicht sogar bei der Entwicklung von Krebs haben. Aber ob das der Punkt ist, warum der Allergiker vielleicht einen entwicklungsbiologischen Vorteil hat, das, glaube ich, das bedarf noch einiges an Forschung.
Außerdem kann ich jetzt da wieder aus Sicht eines direkt praktisch tätigen Arztes widersprechen. Wir haben für schwerste Allergiker ja die Möglichkeit, dieses von Ihnen angesprochene Immunglobulin E, also dieses Eiweiß, was der Allergie zugrunde liegt, das können wir komplett wegmachen. durch einen anderen Antikörper. Und da hat man natürlich sehr, sehr genau hingeschaut, ob das dann zu einer erhöhten Rate von Krebs führt. Und das ist nicht der Fall. Also das ist, steht noch nicht auf dem Boden der ewigen Weisheit, diese Aussage.
Also diese Frage ist noch offen. Ja. Heuschnupfen für alle, die neue Pollenplage, darüber haben wir heute im SWR2-Forum diskutiert. Mit Professor Roland Buhl vom Allergiezentrum Rheinland-Pfalz, mit Dr. Werner Bartens, Wissenschaftsredakteur der Süddeutschen Zeitung und mit Professor Claudia Treidel-Hoffmann, Umweltmedizinerin am Klinikum Augsburg und am Helmholtz-Zentrum München. Die Gesprächsleitung hatte Sonja Striegel.